Nun, ihr Lieben, ich freue mich, dass ich wieder mal bei euch sein kann und ich soll euch herzliche Grüße aus der Bibelgemeinde in Hamburg überbringen. Mittlerweile hat Gott ja auch unsere Gebete erhört. Es gibt außer mir einen zweiten Ältesten und in den nächsten 4 Wochen werden wir 3 weitere Diakone berufen können. Also Gott ist am Wirken. Das, was ihr hier vorab besprochen habt, die Informationen, aber auch was darüber gesagt wurde, das waren eigentlich schon jedes Mal eine Predigt für sich. Aber jetzt müsst ihr mich auch noch ertragen. Nun, ich möchte mit euch heute über einen Text sprechen, den uns der allmächtige Gott aufgeschrieben hat im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 7 bis 10. Und dort heißt es: Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt. Bis dahin. Nun, wenn wir uns Vers 9 ganz gezielt noch einmal anschauen, dann steht doch da, dass wahrhaftige Christen nicht sündigen. Oder steht da was anderes? Für mich steht da, wahrhaftige Christen sündigen nicht, weil sie aus Gott geboren sind. Ist das nun vielleicht doch zumindest ein Widerspruch, den wir in der Bibel finden? Ich bin sehr sicher, dass am Ende der Predigt die Dinge klar stehen und wir sehen werden, dass das natürlich nicht der Fall ist. Als erstes behaupte ich jetzt einmal, dass zumindest mir persönlich noch niemals ein einziger Mensch begegnet ist, der nicht auf irgendeine Art und Weise gesündigt hat. Unabhängig davon, ob er sich zu Gott in Christus Jesus bekennt oder ob er Gott leugnet. Wenn wir uns Galater 5 einmal anschauen, die Verse 19 bis 21, kannst du mal ein... Achso, das ist ja genau der wie bei uns, das kriege ich glaube ich hin. Erstmal anmachen. Rallye und die Technik. Okay. So, also erst nochmal, den Text haben wir gelesen und ich habe die Predigt überschrieben mit Wenn Christen sündigen. Galater 5, 19 bis 21. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, da können wir auch sagen der Menschlichkeit, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Ich werde zu dieser Aussage, aber auch zu Vers 9 aus dem 1. Johannesbrief noch einmal ganz konkret zu einem späteren Zeitpunkt Stellung nehmen. Wenn ihr euch das einmal anschaut, dann soll mir immer noch mal einer sagen, okay, ich habe nicht gesündigt. Na? Selbst wenn wir Vers 19 weglassen, aber Selbstsucht, Zorn, Eifersucht, Streit, Neid, Mord, mal einen über den Durst trinken und dabei nicht so gut aussehen, das sind alles Dinge, die vor Gott sind, sie Sünde. Und wenn immer noch einer sagt, er hat nicht gesündigt, dann tut er mir wirklich leid. Aber hier bekommen wir einfach noch einmal einen ganz kleinen Überblick über einzelne Dinge, die vielleicht nicht von Menschen, aber doch von Gott als Sünde betrachtet werden. Und ich wage dort noch hinzuzufügen, nicht, dass ich jetzt dem Wort Gottes etwas hinzufüge, sondern da lesen wir in der Offenbarung, wer auch nur einen Buchstaben hinzufügt oder weglässt, den werden alle die Dinge treffen, die Gott dafür in der Bibel verheißen hat. Nein, sondern ich füge die Dinge hinzu, weil wir sie an anderen Stellen der Bibel vielfach angesagt bekommen, und zwar Lügen und Betrug. Die müssen da unbedingt auch mit rein und dazugefügt werden. Und wenn also jetzt immer jemand noch sagt, nein, ich bin sündlos, wie gesagt, ich habe das gesagt, dann tut er mir leid. Das ist auch nur ein kleiner Ausschnitt, was vor Gott nicht recht ist. Und alle diese Dinge, die trennen die Menschen ohne Christus grundsätzlich erst einmal von Gott. Wenn wir auf der Straße sind und wir mit Menschen sprechen und wir sie fragen, nennen Sie mir doch einmal 3 gute Gründe, warum Sie nicht an Gott glauben können oder auch nicht an Gott glauben wollen. Da kommen eigentlich immer so die typischen Sachen, die kennt ihr alle. Warum lässt Gott Kriege zu, warum müssen Kinder sterben und alles diese Dinge. Und wenn wir dann den Mut besitzen und diesen Menschen sagen, das muss natürlich auch aus dem Gespräch so ein bisschen heraus ergeben, okay, setzen wir einmal voraus, dass Gott ihnen jetzt in allen Einzelheiten erklären würde, warum er dies tut oder warum er jenes zulässt. Aber die Frage können jetzt nur Sie sich beantworten. Wären Sie dann bereit, wirklich an Gott zu glauben? Oder, wenn Sie ehrlich sind, ist es nicht so, dass dann da noch 5, 10 oder 20 andere Dinge sind, die Sie sagen, warum Sie dann immer noch nicht an Gott glauben können oder an Gott glauben wollen? Das, was der Punkt ist, was nämlich zwischen Ihnen und Gott steht, das ist Ihre Unvollkommenheit und die Bibel nennt das Sünde. Das ist etwas, warum Sie nicht an Gott glauben können. Denn in dem Moment, wo sich ein Mensch mit Gott und mit seinem heiligen, wahrhaftigen Wort befasst, bekommt er Selbsterkenntnis über sich. Und das will der Mensch nicht. Das, selbst Christen, wir kommen da später noch zu, haben damit ein Problem, die Wahrheit über sich selber zu erfahren. Das heißt, wenn Gott sie einmal einen Blick in ihr eigenes Herz tun lässt und er ihnen dann wirklich die Augen öffnet für das, was immer noch in ihren Herzen ist, dann könnten wir erschaudern. Nun, diese Dinge aus Galater 5, die gelten eben nicht nur für Menschen, die Gott leugnen, sondern sie gelten leider auch für so manchen Christen. Dass er trotz seiner Bekehrung zu Christus zumindest einige dieser Dinge immer noch in seinem Leben zulässt oder dass sie immer noch in seinem Leben vorkommen. Aber wenn es tatsächlich hier oder irgendwo anders jemanden geben sollte, der behauptet, dass er nicht mehr sündigen würde, dann möchte er bitte mit mir unter 4 Augen einmal sprechen. Ich möchte ernsthaft dann mit ihm darüber reden. Ich möchte mich dann davon überzeugen lassen. Aber bei mir spielt denn der Gedanke mit, aus 1. Johannes 1, Vers 8, also in demselben Brief, 2 Kapitel vorher, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und wenn wir jetzt mal, das dürfen wir ja aus dem Wort Gottes, eine logische Schlussfolgerung ziehen. Nicht sagen, ja, Gott würde wahrscheinlich. Nein, eine logische Schlussfolgerung, die hat Gott uns erlaubt, aus seinem Wort zu ziehen. Und die logische Schlussfolgerung daraus ist, wenn also wirklich jemand sagt, wir haben keine Sünde, dann macht er Gott zum Lügner. Und wer will sich das rausnehmen? Gott Lügen strafen. Davor kann ich nur warnen. Aber was geschieht denn nun, wenn wahrhaftige Christen sündigen? Nun, ihr Lieben, wenn Christen sündigen, dann gibt es 3 Punkte, die sie darauf hinweisen, dass sie sündigen. Das ist erstmal schon ihr Gewissen. Dein Gewissen sagt dir ganz klar, wenn du vor Gott etwas getan hast, was nicht recht ist. Wir haben das Gewissen, wir haben den Heiligen Geist und wir haben Gottes Wort, die das aufzeigen. Es wäre eigentlich vernünftiger gewesen, die Reihenfolge zu verändern, aber ich habe das ganz bewusst so getan, weil es ja eben auch Menschen gibt, die Gott verleugnen, aber auch die haben ein Gewissen. Und was immer wieder passiert ist, dass Menschen, je mehr sie sündigen, je mehr sie Gott verleugnen, je mehr sie gegen Gott hadern und lästern, desto mehr betäuben sie ihr Gewissen. Aber ausschalten können sie es nicht. Das ist unmöglich. Nun, wir haben das Gewissen, wir haben den Geist Gottes und wir haben Gottes Wort, die aufzeigen, was Sünde ist. Und wenn Menschen nicht bereit sind, Gott ernsthaft im Namen des Herrn Jesus um Vergebung zu bitten, das gilt natürlich für Christen, dann kommt es erfahrungsgemäß zu einer Verkettung von verschiedenen Dingen, die ganz automatisch geschehen. Und das wollen wir uns anschauen. Das ist ganz wichtig, weil die Frage ist, ob du das willst oder ob du das zulässt oder ob du sagst, nee, das will ich dann doch lieber nicht. Es kommt also zu einer Verkettung verschiedener Dinge. Und dazu schauen wir uns einmal einige Verse aus Psalm 51 an. Den habe ich vorhin schon hier gesehen, aber in einem anderen Zusammenhang. Psalm 51, die Verse 4 bis 6, 8 bis 14 und 17. Da heißt es: Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Vielleicht noch mal kurz zur Vorgeschichte für welche, die jetzt nicht unbedingt den Hintergrund dieses Psalmes wissen. David, ein gesegneter König, vielleicht der bekannteste König in der Bibel. Er hat ja eine Menge Dinge, die Könige eben hatten, Privilegien. Ja? Und er hat sich einfach die Frau eines anderen genommen. Und das Ganze hat Auswirkungen gehabt. Aber da komme ich jetzt gleich dazu. Also das war der Hintergrund, auf den dieser Psalm entstanden ist. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Also Gott richtet auch. Ist nicht immer nur der liebe Gott, der alles zudeckt mit dem Mantel der Liebe. Er richtet auch. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. So lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige mich mit Isop. Isop war so eine kleine Pflanze, die die Priester früher gerne genommen haben, um damit den Altar oder auch die Menschen so zu besprengen. Die katholische Kirche hat das übernommen, die nimmt aber keinen Isop, die nehmen ja solche Dinger, die sehen ähnlich aus wie Mikrofone und besprengen damit die Menschen. Aber das nur mal so zur Information, wenn jemand sagt, was ist eigentlich Isop? Auch dem Herrn Jesus wurde am Kreuz, haben sie einen Isop-Stängel genommen, haben den in Essig getaucht und haben ihn dem dargereicht. Also da begegnet uns das auch nochmal. Entsündige mich mit Isop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine froh locken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht nicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz. Und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Und dann Vers 17, Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Lob dein Mund verkündige. Nun, jeder Mensch, der wahrhaftig an Christus gläubig geworden ist, ich habe das bereits erwähnt, wird bereits durch sein Gewissen, aber letztlich durch den Geist Gottes von seiner Sünde überführt werden, die er begangen hat. Und er wird keine Ruhe finden. Er wird keine Ruhe finden, bis die Angelegenheit bei Gott bereinigt ist. Vers 5, wenn wir da nochmal hinschauen. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. Das heißt, du kannst jetzt krampfhaft versuchen, alles dagegen zu tun, dein Gewissen auszuschalten und ein fröhliches Liedchen zu pfeifen und sonst was zu tun. Aber es wird dir nicht gelingen, darüber Frieden zu finden. Wenn der Geist Gottes in dir ist, wirst du darüber keinen Frieden finden. Und je länger du es aufschiebst, desto größer wird die Not werden. Dahinter steht aber nicht die Strafe Gottes, sondern seine Liebe. Das ist ganz wichtig. Er möchte, dass du ja wieder rein wirst, gewaschen wirst mit Isop, durch das Blut Jesu gewaschen wirst. Jede Sünde, egal in welcher Form und auch dann, wenn sie gegen Menschen ausgeübt wurde, ihr Lieben, das ist ganz wichtig zu wissen. Jede Sünde ist zuallererst Sünde gegen Gott. Wenn du jemanden betrügst, ist das Sünde gegen Gott. Wenn du jemanden schlägst, ist es Sünde gegen Gott. Wenn du jemand beneidest, dann ist es gegen Gott. Es ist Sünde gegen Gott. Vers 6, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen Unrecht ist, damit du Recht behältst und so weiter. Jede Sünde ist als immer erst Sünde gegen Gott und dann Sünde gegen andere oder gegen etwas anderes. Gott verlangt auch kein oberflächliches Bekenntnis, sondern Buße aus der Tiefe. Ja? Wir sind alle dazu fähig. Wir können alle sündigen wie David. Aber können wir auch alle so Buße tun, wie er es getan hat? Du hast gerade was getan. Ich weiß ja nicht, was wir alle so tun. Aber ich erwische mich dabei, dass ich sage, ach Herr, ich habe da, vergib mir doch bitte, ich habe es nicht so gemeint. Ist das bitte um Vergebung und Buße? Wenn ich die Bibel richtig verstehe, ist es das nicht. Sondern es ist erst einmal, sich die Sache nochmal vor Augen führen, was ich getan habe. Dann führe ich mir vor Augen, dass auch die Sünde, die ich da getan habe, den Herrn Jesus da ans Kreuz blutend gebracht hat. Und dann, das Minimum ist, ich falte meine Hände und senke den Kopf. Besser, ich gehe auf die Knie. Aber das ist ja manchmal auch schon aus anatomischen Gründen nicht mehr möglich. Ich senke mein Haupt und erhebe mein Herz zum Herrn und sage, Gott, Vater im Himmel, im Namen Jesu, vergib mir diese Schuld und ich nenne sie beim Namen. Und wenn es Menschen betrifft, dann bekenne ich sie auch bei dem Menschen, der da mit einbezogen war. Und wenn dieser Mensch nicht vergeben will, dann ist es sein Problem. Wichtig ist, dass du diese Bitte um Vergebung, wenn sie ihn mit einbezogen, dass du sie tust. Denn ich sage dir, was passiert. Wenn du das nicht tust, da sind wir auch so bei der Vergebung. Der andere, wenn es vielleicht sogar ein Bruder oder Schwester in Christus ist, wenn er dir nicht bereit ist zu vergeben, dann wird er seine eigene Schuld tragen müssen. Und diese Schuld, die er nicht bereit ist zu vergeben, die muss er auch noch tragen. Und dann ist nicht die Frage, ob, sondern nur, wann er unter der Last zusammenbricht. Warum erleben wir denn so viel Depression und Zusammenbrüche, auch bei wahrhaftigen Christen, dass man manchmal denkt, waren die überhaupt wiedergeboren? Da sind sie ja ganz schnell dann bei. Nein, da ist einfach diese Verkettung von Sünde eingetreten und sie sind dann unter der Last, die Gott ihnen dadurch auferlegt hat, zusammengebrochen. Er will sie wieder, was er zerschlägt, das fügt er auch wieder zusammen. Aber dazu ist eben diese Vergebung nötig. Gott lässt nicht fünfe gerade sein. Schlagt euch das aus dem Kopf. Ich weiß, das hört sich hart an, aber es ist eine Tatsache. Nun, das, was David erfahren hat und hier im Psalm 51 geschrieben hat, beschreibt vom Grundsatz her genau die Verkettung der eingetretenen Dinge, die geschehen, wenn wahrhaftige Christen sündigen und nicht um Vergebung bitten und angemessene Buße leisten. Ein Christ kann im schlimmsten Fall psychisch oder auch physisch erkranken. Vers 10, lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Wir erleben das, dass immer wieder, dass Menschen, die im Unreinen mit Gott sind, das heißt, die in Sünde leben oder wo unbereinigte Sünde ist, dass sie unter Umständen psychisch oder körperlich krank werden. Ich bin dabei, ein Buch zu lesen. Es ist sehr schwierig, dieses Buch. Es verlangt einem wirklich alles ab, weil ich zwischendurch immer wieder in Google rein muss, weil ich die ganzen Begriffe nicht verstehe. Da kommen Seelsorger, Ärzte, Psychologen und Therapeuten zu Wort. Aber was sie am Ende, und das sind 120 Fälle geschildert, wo Menschen psychisch krank geworden sind. Und jeder schreibt dann aus seiner Sicht, wo die Ursachen sind, die Zusammenhänge und so weiter. Aber am Ende sind sie sich einig, Seelsorger, Therapeuten und auch Ärzte, dass sie sagen, 60%, das ist ja schon eine Zahl, 60% dieser Fälle sind Menschen, die entweder religiös sind oder waren oder die sich mit Okkultismus und Spiritismus eingelassen haben, in der breiten Masse oder mit der Mystik oder mit der Esoterik. Die sind in den psychischen Heilanstalten. Also Gott im äußersten Fall kann eine psychische oder auch eine körperliche Krankheit auftreten, wenn unbereinigte Sünde im Leben eines Menschen ist. Das Herz, der Ort jeglichen Empfindens, wird schwer und große Schwankungen im gesamten Gemütsleben werden auftreten und auch der Heilige Geist und sein Wirken werden gedämpft. Das heißt, du kannst in der allgemeinen Erkenntnis des Wortes Gottes und der Wahrheit, was er dir auch persönlich mitteilen will, das kann ins Schwanken geraten. Und ich verrate dir noch was. Gott wird dich nicht mehr in vollem Maße segnen können. Und den Segen, den er auch durch dich wirken will an andere, der wird eingeschränkt. Es geht auch nicht immer nur um dich, wenn du sündigst, sondern um dein ganzes Umfeld. Deine Kinder, deine Frau, deine Familie, deine Verwandtschaft, deine Freunde, deine Arbeitskollegen. Alles wird mit einbegriffen. So weit denken wir nicht, aber so weit geht die Auswirkungen der Sünde. David kannte das, die Verse 12 und 13. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Er wusste das. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das ist jetzt nicht so, dass wir nun immer und immer wiedergeboren werden, wie das Charismatiker oder Pfingstler sagen, aber wir können den Heiligen Geist dämpfen. Dass er nicht mehr so in uns das bewirken kann und bewirken wird, was möglich ist. Wir enthalten uns die Segnungen, die volle Segnungen des lebendigen Gottes selber vor. Auch die Freude in Christus, von der in der Bibel so vielfältig berichtet wird, ist nicht mehr vorhanden oder zumindest nur noch zeitweise. Und das kann sogar so weit gehen, dass am Ende sogar ernsthafte Zweifel an der Gewissheit des ewigen Heils entstehen. Ja, das wissen wir doch, macht der Teufel gerne. Wenn irgendetwas in Unordnung geraten ist, wie bei Eva, sollte Gott gesagt haben. Und das wird er auch bei dir machen. Wenn Sünde in deinem Leben ist, wenn das rückwärts geht im Glauben, dann wird er, bist du überhaupt gerettet? War das überhaupt alles echt? Das wird kommen. Das wird kommen. Aber selbst am klaren Bekenntnis zu Christus, zu seinem Wort und zu seinem Werk, kann ein grober Mangel, ja eine Art von Feigheit entstehen. Vers 17 nochmal. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Auch dein Christuszeugnis im Ganzen wird leiden. Es wird bei dir nicht mehr reden und handeln übereinstimmen. Das passt nicht. Oder du musst eine große Schauspielerei betreiben. Aber das geht meistens auch nicht gut. In diesem davidischen Psalm können wir wunderbar lernen, in der richtigen Art und Weise auf Sünde zu reagieren, wo sie im Leben von wahrhaftigen Christen geschehen ist. David war sich dessen bewusst, dass er förmlich von seiner Sünde reingewaschen werden musste. Vers 4 und Vers 9, das hat er ja da gezeigt. Aber ich will uns hier nochmal was zeigen. 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Versteht ihr, was jedes Mal geschieht ist, wenn wir uns bekehren, wenn es wirklich echt war und wir mit dem Geist Gottes versiegelt worden sind, dann haben wir dieses Bild, dieses weiße Kleid des Heils an. Und jetzt stellt euch mal vor, schneeweiß, ein Weiß, weißer geht es nicht. Ich habe bald gesagt, mit weißer Riese gewaschen. Also weiß, weißer geht es nicht. So. Und jetzt kommt da ein Fleck drauf. Das fällt auf. Und manche Flecken, das können sicherlich auch unsere Frauen sagen, die sind so hartnäckig, die gehen nicht mehr raus. Steht hier? Und diese Flecken der Sünde, die sind so hartnäckig, die kriegst du nicht mehr selber raus aus deinem Leben. Das einzige Waschmittel, der Herr möge mir verzeihen, was gilt, ist das Blut Jesu, das steht da. Das kann diese Flecken wieder bereinigen. Sonst bleiben diese Makel auf deinem Kleid. Wir als wahrhaftigen Christen sind zwar von der Grundschuld durch unsere Hinwendung zu Christus erlöst, das schließt jedoch niemals die notwendige Bitte um Vergebung bei Sünde innerhalb der Christusnachfolge aus. Unvergebene Schuld wird dir mehr und mehr zu einer unerträglichen Last werden und der Teufel wird es ausnutzen und versuchen, durch die Sünde einen Keil zwischen dich und deinem Herrn zu treiben. Frieden und Freude werden erst dann zurückkehren, wenn du begangene Sünde ganz konkret benannt hast und sie unter die Vergebung des Blutes unseres Heilands gebracht hast. Und dazu ist es von enormer Wichtigkeit, dass du auch, wenn du gesündigt hast, wieder unter Gottes Wort gehst. Weißt du, das ist so typisch für diese Abfolge, was dann passiert. Du hast keine Freude mehr plötzlich am Bibellesen. Du hast keine stille Zeit mehr. Du redest nicht mehr mit Gott in der nötigen und angebrachten Ehrfurcht. Du gehst auch nicht mehr in die Versammlung oder in die Gemeinschaft der Gläubigen. Da fühlst du dich plötzlich nicht mehr wohl. Oder sie gehen dir vielleicht auf die Nerven. Das sind alles Dinge, die durch unbereinigte Sünde in dein Leben hineinkommen können oder in den meisten Fällen auch hineintreten. Aber das Hören und Lesen von Gottes Wort wird ebenfalls dazu beitragen, dass du Sünde überhaupt in deinem Leben erkennst. Und deswegen ist es so wichtig. Ich bin gerade dabei, etwas anderes zu studieren. Da geht es über die christliche Disziplin. Du brauchst als Kind Gottes eine Disziplin. Und das hat nichts mit Gott zu tun. Ich predige seit Monaten in der Gemeinde immer wieder zwischendurch einen Satz: Gott tut nicht das für uns, was wir als Menschen tun können. Aber was für uns nicht machbar ist, das tut er gern. Aber Disziplin, die brauchen wir. Ich weiß das immer wieder, auch von einigen Volksgenossen von uns, wenn man zu ihnen sagt, ja, tja, aber wir wollen um 4 Uhr morgens angeln gehen, dann stehen sie um 2 Uhr auf der Matte, schon fertig vor der Tür. Aber wenn es um geistliche Dinge geht, da sind dann plötzlich Freiheiten und Ausreden, warum man denn nicht kann und nicht will und nicht konnte. Da fehlt es an geistlicher Disziplin. Oder morgens auf Geschäft gehen oder was auch immer. Da fehlt es dran, vorher konkret das Wort Gottes zu lesen und mit Gott den Tagesablauf zu besprechen und zu sagen, Herr, bewahre meine Lippen vor Lug und Trug, sondern lass mich auch beim Geschäft oder bei der Arbeit darauf ausgerichtet sein, den Menschen etwas von dir zu sagen. Und ich sag dir was, wenn du das immer wieder tust, Gott gibt die Möglichkeiten. Gott gibt die Möglichkeiten. Das hat teilweise dann aber auch damit zu tun, dass du Geschäft mal Geschäft sein lässt und dann ein Zeugnis für Christus bist. Nun, es ist schon merkwürdig, aber sehr oft, ich kann mich daran erinnern, wenn ich das getan habe, habe ich hinterher gesagt, ja, ist schön, jetzt hast du den Herrn auch bezeugt, ein Geschäft hast du jetzt gerade nicht gemacht. Herr, vergib mir schon diesen Gedanken. Und ich habe weitergemacht. Aber an einem anderen Tag oder Wochen später hat Gott es gelohnt. Gott hat es belohnt. Gott lässt sich nichts schenken, sondern Gott sagt doch immer wieder in seinem Wort, auch im letzten Buch im Alten Testament, prüfet mich doch. Er sagt, prüfet mich doch. Aber wir tun das nicht. Wir handeln oft immer wieder noch nach unserem menschlichen Verstand. Nun, das Hören und das Lesen von Gottes Wort ist so wichtig und es wird dazu beitragen, dass du auch Sünde in deinem Leben überhaupt erkennst. Ja? Unvergebene Schuld wird dazu führen, dass Gott dir nicht mehr den vollen Segen zuteil werden lässt, den er für dich und für die Deinen bereithält. David wusste das genau, dass Frieden und Freude nach dem Bekenntnis der Sünde auch zurückkehren würde. Und in der gleichen Zeit hat er nicht nur Psalm 51, sondern wer weiß welchen Psalm auch noch, 32 geschrieben. Und da lesen wir dann Psalm 32, 3 bis 5, als ich es verschwieg, genau diese Sache, über die wir im Psalm 51 gelesen haben. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir, Tag und Nacht, das heißt keine Ruhe mehr, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Und dann kommt dies Selah, das bedeutet erstmal Ausrufezeichen, denk mal drüber nach. Und dann, da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Und wieder Selah, denk drüber nach. David wusste das, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft und auch Erkenntnis und Weisheit, erst zurückkommen werden, wenn die Sache bei Gott bereinigt ist. Und deswegen hat Gott uns das hier auch durch David als ein ewiges Erbe hinterlassen. Nach dem Bekenntnis der Sünde wird der Heilige Geist dein Herz wieder stärken und festigen und selbst die Zweifel an der vielleicht verloren gegangenen Heilsgewissheit werden zurückgehen und letztlich ganz verschwinden. Der Mut zum Christusbekenntnis und der Lobpreis Gottes werden ebenfalls in dein Herz und in deinen Mund zurückkehren. Und ihr Lieben, wir wissen, dass die Psalmen 32 und 51 die Erfahrungen eines Mannes sind, der wirklich ganz, ganz schwer gesündigt hat. Aber von dem Gott trotzdem bezeugte, dass er ein Mann nach seinem Herzen war. Und warum war er das? Warum war David, trotzdem er diese schrecklichen Dinge gemacht hat, ein Mann nach dem Herzen Gottes? Weil David nicht mit Plan, nicht mit Vorsatz und Freude sündigte. Und genau hier möchte ich noch einmal zurück zu den drei Kernversen aus 1. Johannes 3 und noch einmal auf Vers 9 eingehen. Ich kann da noch mal hin zurückgehen. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Dieser Vers ist eigentlich, das muss man sagen, in allen Übersetzungen, selbst in der Schlachter 2000, nicht aus dem Urtext originalgetreu übersetzt, denn er sollte eigentlich ausgelegt heißen, der verharrt nicht in der Sünde. Das heißt, er fühlt sich dabei nicht wohl und er pfeift ein fröhliches Liedchen und er tut es immer und immer wieder. Sondern es schmerzt ihn, er bereut es und auch wenn er wieder reinfällt, er sagt, Vater, vergib mir, ich habe keine Erklärung dafür. Aber er fühlt sich nicht wohl. Das ist das, was in diesem Text und in diesem Vers gesagt wird. Er bleibt da nicht drin, er kämpft den Kampf des Glaubens weiter. Und wenn er bis an sein Lebensende dauert, dann dauert er so lange. Möge Gott davor bewahren, dass eine Sünde so lange in deinem Leben ist. Aber wichtig ist die Herzenseinstellung und der Kampf dagegen, aus der Kraft und der Gnade Gottes. Das ist das, wie es eigentlich ausgelegt werden sollte. Wisst ihr, es gibt so viele Dinge, die wir tun und die am Ende, ihr Lieben, ich weiß, wovon ich spreche, so manche Sünde und daraus folgend viel Schmerz und Herzeleid innerhalb unserer Christusnachfolge hätten wir uns ersparen können. Die hätten wir uns wirklich ersparen können, wenn wir uns klar an Gottes Wort und die Weisung des Heiligen Geistes und auch an unser Gewissen gehalten hätten. Aber wir sind da oberflächlich drüber weg, größenwahnsinnig, wir stehen über den Dingen. Und dann fallen wir manchmal fürchterlich auf die Schnauze, möge Gott mir vergeben. Wisst ihr, wir haben lieber unseren so vielfältigen fleischlichen Wünschen und Begierden haben wir zufriedengestellt und mussten am Ende, da können wir doch mal gucken, die gleiche Feststellung machen wie Salomo. Da zeigt uns hier im Prediger, ich dachte in meinem Herzen, auf, ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen. Aber siehe, auch das ist nichtig. Vom Lachen sprach ich, es ist töricht, und von der Freude, was bringt sie? Ich nahm mir in meinem Herzen vor, meinen Leib mit Wein zu verwöhnen, doch so, dass mein Herz in Weisheit die Leitung behielte. Das ist ganz wichtig, hier ist also nicht so ein Kampfsuff, sondern hier ist einfach der Genuss des Weines gemeint. Und mich an die Torheit zu halten, bis ich sähe, was für die Menschenkinder gut zu tun sei in ihren gezählten Lebenstagen unter dem Himmel. Ich führte große Unternehmungen durch, ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge, man könnte auch sagen mein Haus, mein Garten, mein Teiler, mein Pferd, was weiß ich. Ich schuf mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Fruchtbäume, also einen ganzen Wald. Ich legte mir Wasserteiche an, um daraus den sprossenden Baumwald zu tränken. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde, das in meinem eigenen Haus geboren war. So hatte ich auch größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen. Die kannten das damals vielleicht auch schon mit Gender. Und was zur Wollust der Menschensöhne dient, Frauen über Frauen, das war ein echtes Problem bei ihm. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Und auch blieb meine Weisheit bei mir. Und ich versagte meinen Augen nichts von alledem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe. Und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Versteht ihr, mehr geht eigentlich nicht, was wir da gesehen haben. Mehr geht wirklich nicht als Mensch. Und am Ende war aber die Einsicht, ja, zufrieden gemacht hat sie ihn auch nicht. Und Gott näher gebracht hat es ihn auch nicht. Sondern gerade bei Salomo wissen, dass alle diese Dinge am Ende seiner Wirkungszeit eher negativ waren als positiv. Ja? Aber das ist ein Mann mit Lebenserfahrung, wo wir sagen, okay, der hat nun wirklich alles gehabt. Aber am Ende steht die göttliche Erkenntnis, es hat mich Gott weder näher gebracht, noch hat es mein Leben ausgefüllt. Nun, Petrus und Paulus zeigen uns auch zwei Stellen. Ich mache jetzt auch gleich vorbei. Paulus in 1. Korinther 10, 23, es ist mir alles erlaubt als Christ. Aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Versteht ihr? Das ist ja eine der größten Lügen überhaupt, wenn man hört, ja, wenn du Christ bist, dann darfst du dies, dann darfst du das, dann darfst du jenes nicht. Ist auch ein armseliges Leben. Das sagt die Bibel nicht. Aber die Bibel sagt, pass auf, es ist nicht alles nützlich. Das bedeutet, es wird dir am Ende nicht zum Guten dienen. Dir persönlich wird es nicht zum Guten dienen. Und es erbaut nicht alles. Das heißt, du wirst dadurch nicht gefestigt. Du wirst dadurch nicht stabil im Glauben, sondern eher das Gegenteil kann der Fall sein. Jakobus spricht davon, du wirst schwankend wie eine Meereswoge, hin und her, mal glücklich, mal nicht glücklich, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Das ist alles, wenn du das nicht so genau nimmst. Und du sagst, naja, es ehrt zwar nicht den Herrn, aber es hat mir Freude gemacht. Denk mal darüber nach, wenn solche Gedanken in deinem Kopf sind, ob dann wirklich die Beziehung zu Christus noch in der biblischen Art und Weise gegeben ist. Ja, und auch Petrus schreibt es, 1. Petrus 1, 13 bis 19. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi, nicht der weltlichen Dinge, sondern in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder, nicht ungehorsam, gehorsam, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Ihr kennt ja diesen Spruch, das heißt, ne, die Sau frisst, was sie ausgespuckt hat. Genau das, ihr Lieben, passiert, wenn wir uns immer wieder daran erinnern, wenn wir irgendwelche Auseinandersetzungen zum Beispiel haben mit Menschen, ja, wie haben wir die früher gelöst? Ist das göttliches Denken vom Heiligen Geist geführt? Ganz sicher nicht, sondern er sagt, denkt daran früher an euer Leben und denkt daran, welche Gnade ihr erfahren habt in Christus. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Besser ist immer, wenn man sagt, geheiligt durch ihn. Und deswegen, ihr Lieben, ist es ganz wichtig, du sollst nicht mit Jesus leben, sondern Christus soll in dir leben. Es ist einfach, ne? Manchmal legt jemand so den Arm als Metapher um Jesus und sagt, ach Jesus, ist ja schön, mit dir zu gehen und da, wo ich dich brauche, nehme ich dich ja auch gerne mit und so. Das ist der falsche Weg, sondern Christus in dir. Und da ist immer die Frage, wenn dein Körper wirklich ein Tempel des Heiligen Geistes ist, willst du eine Räuberhöhle draus machen? Musst du dich fragen, ob du eine Räuberhöhle draus machen willst. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Versteht ihr, das war doch nicht billig, was der Herr Jesus uns erkauft hat. Ihr Lieben, ich glaube, in der ganzen Tiefe verstehen wir nicht diesen Leidensweg, dass er uns gleich wurde, dass er seine Göttlichkeit für einen Moment abgelegt hat, uns gleich wurde. Für uns ist die Ehre aus dem Vorjahr ganz hoch. Die Ehre wird ganz hoch gehalten. Stell dir mal vor, er, der Königssohn, hat die ganze Ehre an die Seite gelassen, hat sich anspucken lassen, ins Gesicht schlagen lassen, hat sich kreuzigen lassen, ist elendig verblutet. Das hat er übrigens freiwillig getan. Niemand konnte ihn dazu zwingen. Aber er hat es getan, für dich und für mich. Und das hat er für dich alles getan. Und jetzt willst du einfach so frei drauf lossündigen und sagen, ach, ist ja nicht so schlimm. Also geh auf Distanz davon, Gottes Kind. Ich kann dir das wirklich nur sagen. Wir sündigen alles, wissen wir. Aber tue Buße und nimm das nicht leichtfertig einfach so hin. Ich bin davon überzeugt, dass es in Bezug darauf, wie ein Mensch mit Sünde umgeht, auch ein Stück weit darauf ankommt, aus welchem Hintergrund sich der Mensch Gott zugewendet hat. Wisst ihr, es ist ja oft so, da wird Druck ausgeübt. Du musst an Jesus glauben, sonst gehst du in die Hölle. Du musst dies und du musst das. Und dann werden schnell irgendwelche Gebete nachgesprochen. Aber es hat gar nicht diese Hinführung zu Christus stattgefunden. Es hat gar nicht diese Einweisung stattgefunden, dass der Mensch überhaupt erkennt, wer er ist, was er ist und wer Gott ist, wer Christus ist und was er am Kreuz getan hat. Das muss der Mensch, natürlich wissen wir, Gott zieht, der Heilige Geist schenkt Erkenntnis, aber der Mensch ist in die Verantwortung und man muss die Entscheidung treffen. Und er muss dann sagen, danke Herr Jesus, dass du mich vor dem Verderben bewahrt hast, durch dein Kommen und durch dein Sterben und durch deine Auferstehung. Das ist der Weg zu einer wahrhaftigen Bekehrung und nicht Angst vor der Hölle oder sonst etwas. Der Mensch braucht diese Erkenntnis. Das ist deswegen ganz wichtig auch, wie ein Mensch zum Glauben gekommen ist, ob aus Druck oder aus Dankbarkeit. Nun komme ich zum Ende. Ich hätte noch was, aber ich komme zum Ende. Das Beste, das Erfreulichste, das Erbaulichste, noch einmal zum Schluss, meine Lieben. Schaut mal, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und bei Gott ist es so, wenn er Sünde vergibt, dann ist es so, als wenn sie nie geschehen ist. Versteht ihr, bei uns Menschen ist ja so, wir haben mit einem Bruder oder mit einer Schwester ein Problem. Wir haben echt vergeben und dann passiert aber was Ähnliches und dann kommt sofort der Gedanke und sagt, das hat er vor 5 Jahren genau schon mit mir gemacht. Das ist bei Gott nicht so. Wenn Gott vergibt, ist es vorbei. Es ist vorbei. Das existiert nicht mehr. Und 1. Johannes 2, 1-2, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sündopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt und für deine Sünde. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, großer Herr und Heiland, einziger und wahrhaftiger Gott, Lob und Preis, Dank und Anbetung sei allein dir. Herr, wir danken dir von Herzen für dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass du ganz deutlich auch aufgezeigt hast, dass es für uns Menschen schnell gehen kann, dass wir in Sünde fallen. Aber dass es wichtig ist, Herr, dass wir das nicht auf die lange Bank schieben, sondern dass wir am besten auf Knien zu dir kommen, unsere Sünde wortwörtlich bekennen und dich um die Reinigung deines Blutes bitten, Herr Jesus, um dein kostbares Heilandblut. Und danke, Herr, dass wir diese große Verheißung haben, wo wir das tun, Herr Jesus, und aufrichtig bereuen, dass du treu und gerecht bist, dass du die Schuld vergibst und dass du uns nicht verwirfst, Herr. Und ich preise deinen Namen, Herr Jesus, und ich danke dir dafür, dass deine Treue, unsere so vielfältige Untreue, niemals aufheben kann. Und ich danke dir, Herr, dass du bei allen, die einen wirklichen Anfang mit dir gemacht haben, das gute Werk, das du in ihnen begonnen hast, auch sicher zum Ende führst. Denn du bist das A und das O, der Anfang und das Ende. Und deswegen, Herr, sei dir Dank, Lob, Preis und Anbetung. Herr Jesus Christus. Amen.